Ich möchte heute mit euch ein paar Verse aus dem ersten Petrusbrief betrachten. Erster Petrusbrief, einer der Briefe weiter hinten im Neuen Testament, vielleicht manchmal etwas übersehen in der Flut der Paulusbriefe vom Apostel Paulus, und trotzdem zwei wertvolle Briefe. Und ich möchte aus dem ersten Kapitel des Petrusbriefes, es halt hier ein wenig, kannst du das ein wenig zurückschalten? Ich möchte aus dem ersten Kapitel die ersten neun Verse mit euch lesen und betrachten. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Leider hat es mit dem Internet nicht geklappt. Wir haben zwar den Text jetzt oben, aber meine Bibelübersetzung ist eine ältere, die ist aus dem Jahr 1975, das ist meine Lieblingsbibel. Und sie ist nicht ganz wortgleich wie die Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, welche das ist, die 17 oder 18er, aber jedenfalls, bitte verzeiht das. Ich lese es aus meiner Bibel vor, ihr könnt es aber inhaltlich mitverfolgen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien verstreut wohnen und die Gott der Vater vorherbestimmt hat in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren und mit Hoffnung auf Leben erfüllt hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Damit hat er uns für ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbe ausersehen, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Ihr werdet ja aus Gottes Macht durch den Glauben für das Heil bewahrt, das am Ende der Zeit offenbar werden soll. Dann werdet ihr jubeln, obwohl oder nachdem ihr jetzt kurze Zeit, wenn es sein muss, mancherlei Anfechtungen zu erleiden habt, damit euer Glaube sich als echt und noch wertvoller erweist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, und damit er euch zu Lob, Preis und Ehre gereicht, wenn Jesus Christus offenbart wird. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Darum werdet ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich euer Heil. Habt ihr mitbekommen? Zweimal kommt dieses Wort Jubeln drin vor. Und wir haben ja heute schon auch Lieder gesungen, wo dieses Jubeln drin vorkommt. Lieber Herr, wir danken dir für dieses Wort. Es ist ein kostbares Wort, das du durch den Apostel Petrus, durch deinen Jünger weitergegeben hast an die Gemeinde damals, aber das auch für uns heute von großer Bedeutung ist. Und nun bitte ich dich, dass du meine Lippen salbst, dass ich dein Wort verkündige in der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir auch wirklich verstehen, was du heute uns sagen möchtest. Du bist hier und wir wollen deine Stimme hören aus diesen Worten. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Wort Doomsday Clock viel anfangen könnt, ob euch dieses Wort schon einmal untergekommen ist. Auf Deutsch heißt es Weltuntergangsuhr. Die Weltuntergangsuhr ist eine symbolische Uhr, die den Untergang der Welt einschätzt. Sie ist von renommierten Wissenschaftlern erstellt worden, und zwar aufgrund dieses Prinzips, wir kennen das alle, es ist 5 Minuten vor Mitternacht. Um Mitternacht ist dann alles vorbei, dann ist alles aus. Und danach haben sie diese Doomsday Clock eingerichtet, aufgrund eines möglichen Atomkrieges oder eines Einschlags eines Meteoren oder einer Pandemie oder sonst irgendeines Unglücks, wo die Welt untergehen könnte. In der Niedrigkeit der verbleibenden Minuten, die es noch gibt bis Mitternacht, umso wahrscheinlicher scheint also der Untergang der Welt zu sein. So haben sie es, so sagen sie es. Sie haben das 1947 wurde diese Uhr zum ersten Mal erstellt. Da waren es 7 Minuten vor Mitternacht. 1991 waren es 17 Minuten. Das war eine Zeit, wo es global einen sehr großen Ausgleich gegeben hat zwischen Ost und West, wo also der Weltfriede näher war. Da waren es 17 Minuten. Aber 2007, also nur etwa 10 Jahre später, waren es nur mehr 5 Minuten. 2017 waren es 2,5 Minuten. 2021, also vor weniger, also vor 3 Jahren, waren es 100 Sekunden. Und jetzt vor kurzem, im Jahr 2024, haben sie erstellt, dass es nur mehr 90 Sekunden vor Mitternacht ist. Wie geht es uns damit? Wie optimistisch bist du, wenn du an die Zukunft denkst? Wenn wir an die Nachrichten denken, wenn wir an all die Unglücke denken. Wie optimistisch, wie hoffnungsvoll bist du für deine eigene Zukunft? Der Präsident des österreichischen Fiskalrats, Christoph Bardelt, der hat schon vor einiger Zeit gewarnt, dass unser Budgetloch im Staat Österreich sich zu einem Krater ausweiten wird. Und wie es momentan aussieht, scheint es auch wirklich zu sein. Und die nächste Regierung, so sagen sie, hat sehr viel zu tun. Und das bedeutet, dass auch auf uns wahrscheinlich massive finanzielle Einsparungen zukommen werden. Angesichts dieser negativen Aussichten, nicht nur in Österreich, in unserem Leben, in der ganzen Welt, scheint es, dass die Welt einmal eine ordentliche Portion Hoffnung brauchen würde. Und wahrscheinlich wir alle brauchen Hoffnung. Hoffnung ist doch so ein wesentlicher Pfeiler unseres Lebens. Ohne Hoffnung gibt es kein Leben. Wer die Hoffnung aufgibt, wer keine Hoffnung mehr hat, verliert auch das Leben. Der Begriff Hoffnung kommt von dem Wort hüpfen. Das klingt vielleicht etwas lustig, aber es stimmt. Das Wort Hoffnung hat seinen Ursprung in einem mittelniederdeutschen Wort, in einem alten mitteldeutschen Wort und dem Wort hoppen, was so viel wie hüpfen oder vor Erwartung zappeln bedeutet. Im Englischen hat dieses Wort noch seine ursprüngliche Bedeutung etwas behalten, denn im Englischen heißt es hope. Da ist noch dieses hopp oder hopf, hüpfen drinnen. So wie Kinder eben hüpfen, wenn sie in ihrem Hoffen sich freuen auf etwas, was auf sie zukommt, sei es eine Geburtstagsparty oder Weihnachten oder was auch immer. Hoffnung bedeutet, hat auch beeinflusst auch sehr stark unsere innere Haltung, unsere Perspektive von den Dingen um uns herum. Wer eine Hoffnung hat, sieht die Dinge anders. Er sieht einfach etwas heller. Hoffnung macht uns zuversichtlich, dass sich etwas zum Guten wenden wird, besonders also in schwierigen Zeiten. Und Menschen, die eine Hoffnung in sich tragen, die sind auch an und für sich gelassener und zuversichtlicher auf das, was kommt. Wer nicht mehr hofft, gibt auf, verliert den Mut und jede Freude am Leben. Natürlich kann Hoffen verschiedene Gesichter haben. Es gibt verschiedene Arten von Hoffen. Da ist einmal dieses so alltägliche Hoffen. Wir kennen alle diese Redewendungen. Ich weiß nicht, wie es werden wird, aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, wie es aussieht. Das ist so eine typische, man steckt den Kopf in den Sand und sagt, es kann alles nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird. Also das mit der Welt und mit der Politik und deshalb, es wird schon irgendwie alles wieder werden. Aber diese Art von Hoffen, das ist eigentlich nicht Hoffen, das ist Optimismus, würde ich sagen. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus. Optimismus ist blind in die Zukunft schauen. So wie es ein begeisterter Motorradfan einmal ausgedrückt hat. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin ich fahre, aber dafür bin ich umso schneller dort. Das ist Optimismus. Man hofft auf das Gelingen oder den Ausgang einer Sache, obwohl man keine Garantie hat dafür, dass es auch so kommt. Hoffnung ist mehr. Hoffnung ist mehr als das. Hoffnung braucht einen Halt. Sie braucht eine Richtung. Hoffnung braucht ein Ziel, auf das sich, um dieses Wort hoppen zu verwenden, auf das sich hinhoppen oder hinhoffen lässt. Sie braucht einen Anker. Hoffnung braucht einen Anker, auf den ich wirklich meine Hoffnung auch für die Zukunft bauen kann. Aber die traurige Nachricht ist die, dass diese Welt so eine Hoffnung, so eine feste Hoffnung einfach nicht geben kann. Die gibt es nicht. Niemand kann es geben. Die Frage ist, wo finden wir so eine feste Hoffnung, die so fundiert, so verankert ist, dass ich sagen kann, es wird so sein. Es ist nicht nur ein Optimismus, ich hoffe, dass es so wird, sondern ich weiß, dass es so wird. Amen. Wer gibt uns diesen Anker? Wer kann uns so eine Hoffnung für die Zukunft geben, an der wir uns festhalten können? Seht ihr, wir sind nicht die Ersten, die wahrscheinlich diese Frage sich stellten. Die Menschen, an die Petrus seinen Brief richtet, blickten auch in eine ungewisse Zukunft. Sie befürchteten zwar keinen Atomkrieg, das gab es damals noch nicht, aber die Zeiten waren dunkel, sehr dunkel. Es war gefährlich. Es war gefährlich, es gab immer wieder Unruhen, es gab Kriege, es gab politische Verhältnisse. Und darüber hinaus, als Gläubige, als Christen, wie sie es waren, waren sie auch noch in einem gewaltigen Spannungsfeld drinnen, weil sie nicht mit der breiten Masse mitschwammen, sondern eigentlich gegen den Strom waren. Und deshalb waren sie immer von allen Seiten bedrängt und wurden von allen Seiten auch verfolgt und hatten große Ängste, was die Zukunft betraf. Und Petrus schrieb diesen Brief, um sie zu ermutigen. Er beschreibt ihre Situation, er beschreibt sie eigentlich so treffend, gleich im ersten Vers, wenn es dort heißt, wenn er sie anspricht und sagt, an die Fremdlinge, an die auserwählten Fremdlinge, an die auserwählten Fremdlinge, die in Pontius und in den ganzen kleinasiatischen Gebieten damals wohnten, wie er sagt. Ein Bibelkommentator hat zudem gesagt, diese zwei Wörter sind eigentlich eine Predigt in sich selbst. Auserwählt Fremdlinge. Auserwählt Fremdlinge. Wir sind auserwählt, aber wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Amen. Ich denke, das ist etwas, was wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Dass wir als Gläubige eigentlich unsere Heimat woanders haben. Dass diese Welt nicht unsere ewige Heimat ist. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht können einige unter uns heute Morgen auch das nachempfinden, dass sie sich eigentlich hier nicht so daheim fühlen. Dass sie sich auch eher wie Fremdlinge fühlen in dieser Welt. Petrus möchte uns mit diesem Brief helfen, wieder festen Boden unter unserem Glauben zu finden. Und er gibt uns dafür in diesen 9 Versen 4 Anker. 4 Anker, an die wir unsere Hoffnung festmachen können. 4 Anker. 4 Anker. Ein Anker in der Vergangenheit, der schon in der Vergangenheit war und an den wir uns festmachen können. Ein Anker in der Zukunft, der erst kommen wird. Ein Anker in der Gegenwart. Und ein Anker, das ist der letzte, in der Wiederkunft Jesu. Und diese 4 Anker wollen wir jetzt gemeinsam zerlegen und uns einmal näher ansehen. Was meint Petrus hier mit diesen Anker in, oder diesen vier Ankern, in denen, an denen er die Hoffnung festmachen möchte. Der erste Anker ist, unsere Hoffnung, unsere feste Hoffnung ist verankert in der Vergangenheit, in dem, was schon geschehen ist. Petrus nennt die Gläubigen Auserwählte. In Vers 2 spricht er davon, dass wir von Gott, dem Vater, vorherbestimmt sind in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Wir sind vorherbestimmt. Wir sind auserwählt. Für die, die das Neue Testament kennen, für die klingt das eigentlich wie ein Echo, wenn wir im Epheserbrief, in den ersten Versen des Epheserbriefes von Paulus, etwas sehr Ähnliches lesen, wenn Paulus in Epheser 1,5 nämlich sagt, in seiner Liebe, in Gottes Liebe hat er uns vorherbestimmt durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns vorherbestimmt. Und dann in Vers vorher sagt er sogar, er hat uns vorherbestimmt vor der Schöpfung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt, er hat uns erwählt vor der Schöpfung der Welt, wozu? Seine Kinder zu sein. Seine Kinder zu sein. Und das ist dieser erste Anker, an den wir uns festhalten können. Wir sind von Gott erwählt und vorherbestimmt als seine Kinder. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, oh, und was ist mit all den anderen Gläubigen, all den anderen Menschen, die nicht gläubig sind, sind die nicht vorherbestimmt? Dieses Thema will ich heute nicht ansprechen. Es gibt auch darauf eine Antwort, vielleicht nur die eine. Gott möchte allen Menschen helfen, aber nicht alle sind erwählt oder aus. Aber das wollen wir anders mal betrachten. Wir sind erwählt als Kinder Gottes. Amen? Amen. Wir sind erwählt als Kinder Gottes, und zwar ehe wir überhaupt geboren wurden, hat Gott uns schon erwählt. Ich weiß nicht, ob ich von meinen Eltern ein geplantes Wunschkind war. Ich nehme an, denn als mein Vater aus der englischen Kriegsgefangenschaft zurückkam, kurze Zeit später wurde geheiratet, hat er meine Mutter geheiratet und einige Monate später kam ich auf die Welt. Also ich nehme einfach an, dass ich ein geplantes Kind war. Meine liebe Frau, meine liebe Judy, ihre Eltern haben gesagt, sie war kein Wunschkind, sie war so ein Nachzügling, der eigentlich nicht geplant war. Und trotzdem war auch sie geplant von Gott. Und ich sage euch, ich hatte damit einen Anteil. Ich hatte da etwas mitzureden. Denn sie ist genau um 9 Monate jünger als ich. Und wahrscheinlich, als ich auf die Welt kam, hat Gott sich gedacht, und wer wird mit diesem Kerl einmal überhaupt zusammen leben können? Ich muss jemanden ganz besonders dafür machen. Und das ist meine liebe Frau. Wir sind erwählt als Kinder Gottes. Das ist das Wesentliche. Das ist dieses gewisse Anker. Und so wie ein Vater ein Kind niemals verlassen würde, niemals irgendwo ins Schwarze laufen lässt, ins Ungewisse laufen lässt, lässt Gott uns auch. Wir dürfen uns an dieser Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, unsere Hoffnung festmachen. Er lässt uns niemals im Stich. Hilft uns das? Hilft uns das, wenn wir von Sorgen über die Ereignisse um uns herum in dieser Welt, politisch, was auch immer es ist, uns Ängste über unsere eigene Zukunft machen? Vielleicht hoffnungslos sagen, es wird nur immer alles noch viel schlimmer? In Vers 3 bricht Petrus in einen Jubelruf aus. Das ist so großartig. Denn er überschlägt sich hier, wenn er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Petrus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt hat. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit einer lebendigen Hoffnung. Und was spricht Petrus hier an? Diese lebendige Hoffnung. Wenn er die Auferstehung Jesu dazu nimmt, dann ist es ganz klar, dass er hier über ein Thema spricht, über das wir nicht gerne sprechen, nämlich über das Thema Tod. Und wir waren heute schon einmal mit diesem Thema konfrontiert durch den Tod unseres lieben Bruders Werner Sager. Der Tod ist doch der größte Feind des Lebens. Markus hat vor einiger Zeit einmal gesagt, Statistik gesehen stirbt jeder Mensch, ja, 100%. Naja, das stimmt ja auch. Ne? Für viele Menschen ist der Tod der Inbegriff einer Hoffnungslosigkeit. Aus, Ende, Finitum, da ist nichts mehr. Aber Petrus sagt uns etwas ganz anderes hier. Er sagt, es ist eine gewaltige Hoffnung vorhanden, die über den Tod hinausgeht. Es gibt eine Hoffnung, die selbst über den Tod hinaus reicht. Und diese Hoffnung ist begründet in der Tatsache, dass Jesus Christus, dass Jesus wohl starb am Kreuz, aber auferstand, wieder zum Leben kam. Die Auferstehung Jesu ist die Überwindung des Todes. So wie Paulus im Korintherbrief ausruft, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und dann sagt er dazu, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Der Tod ist verschlungen vom Sieg, den Christus, den Jesus am Kreuz erwirkt hat. Und an diesem Sieg haben auch wir Anteil. Ein paar Verse später sagt Paulus nämlich, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat in dieser großen Barmherzigkeit mit unserem Dilemma, was den Tod betrifft, wiedergeboren, zu einer Hoffnung auf Leben. Wir dürfen eine neue Sichtweise vom Sterben haben. Und das durfte ich auch der Brigitta sagen. Wir dürfen eine neue Sichtweise vom Sterben haben. Und das bringt uns zum zweiten Anker, an dem wir unsere Hoffnung festmachen können. Unsere Hoffnung liegt verankert in der Zukunft. In den Vers 4, da schreibt Petrus, damit hat er uns für ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbe ausersehen. Ein Erbe ausersehen, das im Himmel für euch bewahrt wird. Petrus spricht hier von der Ewigkeit. Das Wort Gottes lässt keinen Zweifel daran, dass dieses Leben hier auf dieser Erde nur von begrenzter Dauer ist. Es ist nur ein Funken eigentlich in der gesamten Ewigkeit. Jedes Jahr, das wir leben, ist, Geschwister, ein geborgtes ja, eine geborgte Zeit. Und je älter man wird, umso deutlicher wird einem das. Im Psalm 90, Vers 10 heißt es, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Nun, die erste Stufe habe ich schon überschritten. Auf die zweite Stufe komme ich in ein paar Jahren hin. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flöge es davon. Unser Leben ist beschränkt, zeitlich beschränkt. Und die entscheidende Frage ist, was ist dann? Was ist danach? Seht ihr, es kann mir kein Mensch weismachen, dass er sich nicht irgendwann in seinem Leben mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Kein Mensch kann mir das sagen, dass er noch nie darüber nachgedacht hat, aber was ist, wenn ich sterbe? Was ist danach? Was kommt dann? Kommt nichts mehr? Nun, dann hast du keine Hoffnung. Dann ist deine Hoffnung mit dem Tod wirklich besiegelt. Dann ist vor dir ein schwarzes Loch. Ende. Kommt aber doch etwas. Dann ist die Frage, habe ich die Hoffnung, dabei zu sein? Habe ich die Hoffnung, dann bei dem, was kommt, auch wirklich Anteil zu haben, dabei zu sein? Und das Wort Gottes sagt, es gibt nur eine Tür. Es gibt nur eine Tür, die diese Hoffnung aufmacht. Und das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Kommt die Frage, dann ist die Frage, habe ich die Hoffnung dabei zu sein, wenn ich Jesus habe? Paulus spricht drei Worte, um das zu beschreiben im Kolosserbrief. Christus in euch, sagt er, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ein Vers, der so wichtig ist, dass wir uns den merken müssen. Jesus Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Hoffnung. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Jesus Christus. Was ist der größte Gewinn? Das ist eine Frage. Was ist der größte Gewinn für jemanden, der an Christus glaubt, der Jesus Christus angenommen hat? Was ist der größte Gewinn, als, sagen wir, ein gläubiger Christ zu werden? Was gewinnt man damit? Bitte? Ja, sehr gut. Die Antwort ist ich habe eigentlich eine andere zuerst erwartet. Ich denke, dass wir ja sehr oft sagen, das Erste, was wir haben, ist die Vergebung unserer Schuld, die Vergebung unserer Sünden, das Angenommenwerden von Gott, die Vergebung. Vorige Woche hat Edwin Jung gesagt, predigt das Kreuz. Ja, das ist so unglaublich wichtig. Predigt das Kreuz. Karin Ebert betont es auch immer wieder und sagt, predigt das Kreuz. In jeder Predigt muss das Kreuz drin vorkommen, sagt sie. Leider wird es viel zu wenig gepredigt. Aber es gibt noch eine zweite Botschaft, die ebenso wichtig ist wie die Botschaft vom Kreuz. Denn ohne diese zweite Botschaft hätte die erste Botschaft keinen Sinn. Das Kreuz alleine macht noch keinen Sinn. Die zweite Botschaft, nämlich dass mit dem Kreuz auch die Hoffnung auf das ewige Leben verbunden ist, das macht dann erst Sinn. Je älter ich werde, umso mehr schätze ich diese Tatsache, dass eigentlich der größte Gewinn, den wir in Christus haben, die Gewissheit ist, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Dass das Kreuz hier eine Rolle spielt, ist klar, das ist die Tür dazu. Aber das Wesentliche ist, ich habe diese Gewissheit, wo ich hingehe, wo das Ziel ist. Es gibt keine stärkere Hoffnung als die, dass Gott für uns ein Erbe, so heißt es hier in Vers 4, ein Erbe. Jesus sagt, dass er eine Wohnung für uns bereitet hat im Himmel. Ein Erbe, eine Wohnung, auf die wir uns freuen dürfen. In Vers 5 schreibt Petrus, ihr werdet ja aus Gottes Macht durch den Glauben für das Heil bewahrt, das am Ende der Zeit offenbar werden soll. Ihr werdet bewahrt für das, was am Ende der Zeit offenbar werden soll. Noch nicht. Und dann heißt es in Vers 6, dann werdet ihr jubeln nachdem, oder obwohl, eigentlich müsste es obwohl heißen, vom Griechischen her, ihr jetzt kurze Zeit, wenn es sein muss, mancherlei Anfechtungen zu erleiden habt. Ihr werdet jubeln, dann werdet ihr jubeln. Haben wir gesungen? Und ich juble dir zu und ich tanze und springe. Wunderbar. Und das bringt uns zum dritten Anker. Was war der erste Anker? Verankert in der Vergangenheit. Ja, verankert in der Erwählung durch Gott. Der zweite Anker war in der Zukunft, verankert in der Auferstehung und damit der Gewissheit zum ewigen Leben, die Hoffnung. Und jetzt kommen wir zum dritten, verankert in der Gegenwart. Verankert in der Gegenwart. Und da kommen wir eigentlich zu unserer Situation. Denn es ist eine Tatsache, dass solange wir auf dieser Erde sind, es auch Leid und Trauer in der einen oder anderen Weise uns nicht erspart bleibt. Es gibt schöne Tage, es gibt wunderschöne Tage, es gibt einen schönen Urlaub, wir hatten einen schönen Urlaub, aber es gibt auch traurige Tage. Wir haben auch das erlebt im Urlaub. Und das sollten wir in einer falsch verstandenen Geistlichkeit auch nicht übersehen. Es wird weiterhin in unserem Leben Tränen geben an einem offenen Grab, am offenen Grab eines geliebten Menschen. Es wird Schmerzen geben, Schmerzen, die nicht vergehen und Hoffnungen auch, und Erwartungen, die sich in diesem Leben nicht so erfüllen, wie wir es erwarten. Auch das gibt es. Gott mutet uns manchmal auch harte Zeiten zu. Er ist ein liebender Vater, haben wir gehört. Er hat uns erwählt als Kinder. Und trotzdem mutet er uns manchmal auch schwere Zeiten zu. Warum? Weil gerade in schweren Zeiten auch eine gewaltige Kraft liegt, sagt Petrus. Petrus sagt uns, was diese Kraft ist, weil unser Glaube sich darin als echt und noch wertvoller erweist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Seht ihr, Schwierigkeiten in unserem Leben haben zwei Möglichkeiten. Wir können daran verzweifeln. Wir können daran verzweifeln und die Hoffnung aufgeben, oder unser Glaube wird nur gestärkt und wir sagen, und trotzdem glaube ich und hoffe ich, meine Hoffnung ist unerschütterlich in Christus. Keine Träne, Geschwister, keine Träne, kein Schmerz, keine Trauer in diesem Leben, so denke ich, so hart sie auch sein mögen, ist umsonst. Keine Träne ist umsonst. Der amerikanische Schriftsteller Malcolm Muggeridge hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt. Im Gegensatz zu dem, er war lange Zeit ein überzeugter Atheist und hat Bücher geschrieben, er war Journalist für eine große amerikanische Zeitschrift, aber am Ende seines Lebens ist er gläubig geworden. Im Gegensatz zu dem, was man erwarten würde, blicke ich auf die Zeiten in meinem Leben, die besonders schwer und schmerzvoll waren, mit besonderer Dankbarkeit zurück, sagt er. Ich kann allen Ernstes sagen, dass ich alles, was ich in den 75 Jahren meines Lebens gelernt habe, alles, was mich reifer und weiser gemacht hat, nicht in den glücklichen Zeiten, sondern in den schweren gelernt habe. In den schweren Zeiten gelernt habe. Als ich in meinem Leben eine schwere Zeit durchmachte, mit Krebs und mit Chemotherapie, da hat meine liebe Frau mir ein Bild, eine Spruchkarte eingerahmt auf mein Nachtkästchen gestellt, worauf die steht: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ich sage es noch einmal, weil es so ein wichtiger Spruch ist. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das bringt uns zum vierten und zum letzten Punkt, zum letzten Anker. Unsere Hoffnung gegründet auf die Wiederkunft Jesu. In Vers 7 schreibt Petrus, damit euer Glaube euch zu Lob, Preis und Ehre gereicht, wenn Jesus Christus offenbar wird. Petrus ruft uns also zu. Er ruft uns zu, haltet durch. Haltet fest an der Hoffnung, dass Gott, der Vater, euch nicht fallen lässt, sondern dass neben all den Tränen und all dem Leid alles einmal ein Ende haben wird, wenn der Herr wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist die ultimative Hoffnung überhaupt, so würde ich sagen. In Vers 8 sagt er, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Wir sehen Jesus nicht. Ja, wir würden uns so wünschen, dass er hier steht in leiblicher Form und wir sagen, Herr, jetzt wissen wir, wie du aussiehst. Nein, das ist uns noch verborgen, aber eines Tages wird es so sein. Noch haben wir nicht gesehen und haben ihn doch lieb. Haben wir ihn lieb? Hast du ihn lieb? Liebst du Jesus, auch wenn du ihn nicht siehst? Glaubst du an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht? Dann aber werdet ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich euer Heil. In einer anderen Übersetzung, glaube ich, heißt es Seelenheil. Ja, ist das Gleiche. Gewaltig, nicht? Ein gewaltiger Vers. Was haben wir gesagt, woher das Wort Hoffen kommt? Von Hüpfen. Vor Freude hüpfen. Jubeln vor Begeisterung. Und das ist unsere ultimative Hoffnung. Jesus kommt wieder und uns und ruft uns zur Auferstehung, zu einem neuen Leben zu. Amen. Wie hoffnungslos und arm ist doch der Mensch, der diese Hoffnung nicht hat. Mit der Auferstehung ist alle Hoffnungslosigkeit in dieser Welt und in diesem Leben endgültig gestorben. In meiner Jugend haben wir ein Lied gesungen, das werden die älteren Geschwister vielleicht noch kennen, der Fritz und die Martha werden es vielleicht noch kennen. Wir haben es gerne gesungen. Du sollst nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen. Und wenn sein großer Tag erscheint, werden wir sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus sehen. Ich wünsche, ich könnte es euch vorsingen, aber ich tue es besser lieber nicht. In der zweiten Strophe, in der letzten Strophe heißt es, darum lass die Traurigkeiten, lass dich zur Freude leiten. Bald wirst du sehen, das Fest beginnt. Auch du bist eingeladen, dann heilt Gott allen Schaden. Ein neues Lied wird angestimmt. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Das ist ein Vers aus Psalm 128, glaube ich. Die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und fröhlich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Ich möchte noch mit einer kleinen Geschichte diese Predigt einrahmen. Eine Geschichte von Johnny Erickson Dada. Vielleicht kennen einige diesen Namen. Das ist jenes Mädchen oder jene Frau, die als Mädchen bei einem Tauchunfall querschnittsgelähmt wurde und seit Jahren fast ihr ganzes Leben im Rollstuhl sitzt. Und sie weiß wie kaum ein anderer Mensch, was es heißt, in einem zerschundenen Körper zu leben. Und in einem ihrer Bücher, ich weiß aber nicht, in welchem Buch das ist, jemand hat mich immer gefragt, ob ich das noch weiß, nein, das weiß ich nicht. Aber in einem dieser Bücher schildert sie einen Gottesdienst, in dem alle, die im Gottesdienst sind, zum Gebet niederknien, außer Johnny. Und dann schreibt sie, da musste ich weinen. Nicht aus Selbstmitleid, sondern weil der Anblick dieser Hunderte von Menschen so schön war. Ein Bild des Himmels. Doch dann kam mir ein anderer Gedanke, schreibt sie. Als ich dort saß, dachte ich plötzlich daran, dass ich im Himmel frei sein werde, zu springen, zu tanzen, zu treten oder Aerobic zu machen. Ich mit meinen verkrümmten, gekrümmten Fingern, zurückgebildeten Muskeln, knorrigen Knien und von den Schultern abwärts ohne jedes Gefühl werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden Körper haben, voller Kraft und unfassbar. Und dann schreibt sie, können Sie sich vorstellen, welche Hoffnung das einen Menschen wie mir mit einer Wirbelsäulenverletzung gibt? Hoffnung. Ich weiß nicht, wo du mit deiner Hoffnung gerade stehst. Vielleicht lebst du in einer Situation, wo du sagst, eigentlich, ich habe gedacht, es gibt keine Hoffnung. Ich muss da irgendwie durchkommen, aber wie das ausgeht, weiß ich nicht. Und mein Wunsch ist, dass diese Predigt dir hilft, wieder festen Boden zu bekommen. Und wenn du diesen festen Boden nicht alleine findest, besteht auch die Möglichkeit, dass wir miteinander beten. Und wir haben ein Gebetsteam und ich stelle mich auch zur Verfügung. Du kannst nach vorne kommen. Aber es ist so wichtig, dass du diese Hoffnung wieder verankerst in diesen vier so wichtigen Punkten, in diesen vier so wichtigen Ankern. Die Erwählung, du bist ein Kind Gottes. Und du musst die Gewissheit haben, dass du erwählt bist. Dass du vorherbestimmt bist, sein Kind zu sein. Er will es von allen. Er möchte es. Nur alle sind eben nicht bereit, es anzunehmen. In der Auferstehung Jesu liegt unsere Hoffnung auf ein Erbe, das für uns im Himmel bereit liegt. Auf eine Ewigkeit. Die Schwierigkeiten in diesem Leben, in der Gegenwart, die haben eine Bedeutung. Sie stärken unseren Glauben. Sie machen uns nur noch hoffnungsvoller auf das, was kommt. Und in der Gewissheit, dass Jesus Christus wiederkommt, liegt die ultimative Hoffnung, die wir haben können. Amen. Vater, wir danken dir für diese Hoffnung, die du bereitet hast für uns, dass wir erwählt sind von dir, von Anbeginn, vor Anbeginn der Schöpfung. Da kanntest du uns schon, da waren wir schon ein Gedanke, da waren wir schon von dir ein Kind. Und durch deinen Sohn, durch Jesus Christus, durch den Tod, den er erlitten hat und den er überwunden hat am Kreuz, mit der Auferstehung hast du uns eine ganz neue Hoffnung gegeben auf das Leben nach dem Tod, auf die Ewigkeit, auf ein ewiges Leben. Und in der Gewissheit, dass du wiederkommst, Herr, in dieser festen Gewissheit dürfen wir verankert sein, dass eines Tages alle unsere Schmerzen, alle unsere Leiden, alle Traurigkeit, alle Tränen weggewischt werden, weil du uns in deine Arme dann nimmst. Wir loben und wir preisen dich und erheben dich als unseren großen Herrn. Amen. Das Lobpreis wird uns jetzt noch mit einem Lied leiten, das auch ja, eigentlich die Botschaft unterstreicht.